Die arme Ann-Sophie, so eine riesen Kinderhorde. Hoffentlich lassen Sie sie heile, die Mitarbeiter. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, eine ganze Woche Kinderfreizeit als großes Team im Forsthaus Eggerode mit 30 Kindern haben die Mitarbeiter hinter sich gebracht vor ein paar Wochen. Diese Woche dann Kinderkram mit Kinderkino und großem 1, 2 oder 3 in der Konservendose. Also unser Gemeinderaum fühlte sich an wie eine Konservendose und es roch am Ende auch so. Oder die Teenies mit Andacht und Banco-Banco-Action. Schön war das, die Proben für unser kleines Osterstück am Ostermontag. Schön war das, gedeckte Tische im 55-Plus-Kreis in Benningenstein. Die Kinder im Kinderchor mit dem Jugendkreis am Mittwoch die Passionsandacht gestalten. Die Kaffeerunde mit Mitarbeitern der offenen Kirche. Mit Frank hier auf dem Gerüst rumturnen für das neue Kreuz über der Christustür, das wir Mittwoch einweihen. Die Menschen, die am Samstag, also gestern, beim Seelsorgekurs waren. Schön ist das. Spaß macht das, die Folie zu schreiben, die nach der Predigt dann gleich kommt. Mit den Mitarbeitern für unseren Gottesdienst, im großen Team hier vorn Musik zu machen, die Chöre zu erleben, das Kirchencafé zu genießen und eine aufgeräumte und saubere Kirche, die Gemeindebriefausteiler aus dem Pfarrhaus herauswuseln zu sehen, die Haken und die Besen und die Lappen und die Motorsägen und die Blumen. Schön ist das. Das mit Händen zu greifen, wie sehr die Bibel recht hat, wenn sie behauptet, dass Gott jeden Christen begabt hat. Je unterschiedlich, aber doch immer zum Nutzen aller. Keiner muss alles können, jeder bringt das Seine ein und Gott macht dann am Ende ein Ganzes daraus. Es ist gut, einen solchen Leiter zu haben, der Begabungen weckt, die musischen, die kreativen, die dienenden. Die Redebegabungen und die des Zuhörens, das Einfühlen und auch das mal für Disziplin sorgen. Wissen Sie, wenn in der Zeitung oder was ja auch schon vorgekommen ist, im Fernsehen über die Aktivitäten unserer Gemeinde berichtet wird, dann liest oder hört man oft vom Pfarrer und seinen Helfern. Und das ist so falsch. Das ist so falsch. So schön das ist, dass die Öffentlichkeit das, was wir tun, mit so viel Wohlwollen und so viel Interesse und Freundlichkeit begleitet, ärgert es mich doch jedes Mal, wenn ich es höre oder lese. Ich würde dieses Wort Helfer für mich niemals benutzen. Wir sind Mitarbeiter, wir alle. Und die Freizeitmitarbeiter, ob sie nun 40 oder 14 sind, die wissen das auch, wir sind seine, wir sind Gottes Mitarbeiter, jeder mit seiner Kraft und seiner Begabung, mit der Zeit, die jedem so zur Verfügung steht. Wir haben einen anderen Boss in der Gemeinde. Wir haben einen, der ist der Leiter, der die Begabungen schenkt und weckt, der einteilt, der motiviert und sendet. Er ist der Oberste. Wir arbeiten gemeinsam für seine Sache, ob wir jetzt im Pfarrhaus drüben den Jugendraum renovieren, ob wir Laubhaken oder im Chor singen oder Gruppen oder Freizeiten gestalten oder die Hände falten. Einer ist der Boss, der Kopf, der Leiter, der Oberste. Einer ist, wie der Predigttext für heute sagt, unser Hohepriester. Der Hebräerbrief des Neuen Testaments nennt diese Bezeichnung für Jesus. Der Hohepriester damals in Jerusalem war der, der die Versöhnung des Volkes mit Gott am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, zelebriert hat im Tempel. Er war der Leiter, der Boss aller, die im Tempel gearbeitet haben. Und er allein durfte das Allerheiligste im Tempel, wo der Gnadenthron stand, einmal im Jahr betreten. Er allein. Er allein war unmittelbar zu Gott. Unser Hohepriester, sagt der Hebräerbrief, ist kein Mensch. Unser Hohepriester, unsere unmittelbare Verbindung zu Gott, ist er allein, Jesus Christus. Und ich lese mal aus dem Hebräerbrief 3 Verse, aus dem Kapitel 4, die Verse 14 bis 16, wer mitlesen möchte. Wie gesagt, wir haben einen obersten Priester von einzigartiger Bedeutung, der in den Himmel gelangt ist. Er es ist Jesus, der Sohn Gottes. Lasst uns also an dem Bekenntnis zu ihm festhalten. Er ist kein Hohenpriester, der unsere Schwachheit nicht mit uns erleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt, nur blieb er ohne Schuld. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Gnadenthron treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und wir werden Hilfe bekommen, wann immer wir sie brauchen. Wir beten. Herr, dein Wort ist unseres Herzens Freude und Trost. Segne dein Wort an uns heute Morgen. Rede zu uns, sprich in unser Leben hinein. Amen. Drei Verse, drei Gedanken, schön hübsch der Reihe nach. Vers 14. Erstens, er weiß, wovon er redet. Wie gesagt, wir haben einen Hohepriester von einzigartiger Bedeutung, der die Himmel durchschritten hat. Es ist Jesus, Gottes Sohn. Lasst uns also an dem Bekenntnis zu ihm festhalten. Liebe Gemeinde, ich freue mich immer, wenn ich beim Grillen im Sommer die ganze Nummer an jemand anderen abtreten kann. Ja, am allerliebsten an meine Schwiegersöhne. Die können das besser als ich. Man sucht sich ja immer und für alles am liebsten einen Fachmann. Ja? Einen, der es wirklich drauf hat, ganz egal, ob es um einen Handwerker geht oder einen Arzt oder einen Lehrer. Nur um den richtigen zu finden, der es wirklich drauf hat, da gucken wir zum Beispiel bei einem Handwerker, was er schon gebaut hat. Wir freuen uns, wenn er sich mit einem Meistertitel schmücken kann. Wir fragen andere Patienten über einen Arzt aus, ob er gut und erfolgreich operiert und behandelt hat, sind froh und stolz, wenn wir eine Facharztbehandlung bekommen. Wir hören von anderen, die uns begeistert von einem Englischpauker erzählen, wie leicht durch seinen Unterricht der Zugang zur Fremdsprache war. Ja, wir wollen gerne immer den Besten. Und das ist gut so. Warum sollten wir also auch zu einem anderen gehen? Wir suchen immer einen guten, einen starken Gewährsmann. Und genau das empfiehlt uns der Hebräerbrief für die so wichtige Frage nach Gott. Nach dem Frieden mit ihm, nach der Versöhnung. Und er sagt, wir haben einen starken Gewährsmann. Wir haben einen, der an Gottes Herz ist, der von ihm kommt. Den Sohn, der den Himmel durchschritten hat, heißt es wörtlich in dem Text. Warum um alles in der Welt sollte ich einen anderen wählen? Er weiß, wovon er redet, wenn er von Gottes Reich, von Gottes Vaterherz, von seiner Liebe, seiner Sehnsucht nach der Begegnung mit uns spricht. Wenn Jesus seine Gleichnisse erzählt, dann redet er von dem, was er genau weiß und was keiner so genau weiß wie er. Er ist kein religiöser Philosoph, der sich so schlaue Gedanken um Gott macht. Er ist auch kein Priester, der durch eine besondere Weihe mehr Ahnung von Gott habe als andere. Nein, er redet von dem, was er kennt, was er weiß, weil er Gottes Sohn ist. Er weiß, wovon er redet, denn er hat den Himmel durchschritten. Zweitens aber, er weiß auch, wovon wir reden. Liebe Gemeinde, der Vers in der Mitte unseres Predigttextes ist für mich ganz persönlich eine der kostbarsten Perlen in der Bibel. Er ist in meinem Ohr und in meinem Herzen der Inbegriff dessen, was mir Trost bedeutet. Wie sehr wünschen wir uns das, verstanden zu werden, wirklich verstanden zu werden. Wenn wir trauern zum Beispiel, wie kostbar wäre das, wenn ein Mensch, und sei es nur für einen Augenblick, in den unendlichen Abgrund mit uns gucken könnte, in den wir in solchen Zeiten blicken. Wie wunderbar wäre das, wenn wir einem Menschen zeigen, ihm wirklich zeigen könnten, wie sehr uns etwas leid tut, was wir getan haben, wenn wir uns schämen. Dann ringen wir nach Worten und reden und reden und merken, es reicht ja doch nicht. Sie beschreiben nicht das, was wirklich in uns ist, sind nur ein Stammeln. Manchmal ist es schon bei Kopfschmerzen so, dass wir uns das wünschen. Der andere, ja, der immer nur sagt, hast wieder nicht genug getrunken, oder? Oder hast zu viel getrunken gestern Abend oder hast nicht genug geschlafen. Wenn er nur 5 Sekunden unsere Kopfschmerzen hätte, damit er sich einfühlen könnte. Wie heilsam wäre das, wenn einer unsere Versuchungen mit uns durchleben würde und uns herausreißt. Der Hebräerbrief schreibt, Vers 15 nochmal, er ist kein hoher Priester, der unsere Schwachheit nicht mit uns erleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt, nur blieb er ohne Schuld. Er kennt es alles, du. Er kennt die Angst vor dem Bitterwerden nach einem Verrat, von Freunden verlassen, vom Partner betrogen, von der Familie verleugnet. Sehen Sie ihn, wie sein Petrus, sein Freund, ihn verleugnet im Hof des Gefängnisses, als er an die Säule gekettet, ausgepeitscht wird und Petrus sagt, ich kenne den nicht. Er kennt das Gefühl der Bitterkeit, das dann aufsteigt, das alles Selbstvertrauen einfach wegpustet, die Versuchung dann, die Bitterkeit des Hasses zum alles überdeckenden Gefühl werden zu lassen. Er kennt unsere Unsicherheit über die Frage, ob unser Weg der richtige ist, den wir gehen. War es das schon mit unserem Leben? Mehr nicht? Das soll es jetzt gewesen sein? Und warum ist das bei mir immer so? Warum nicht bei den anderen? Warum muss ich denn so einen Weg gehen? Wie viele Kranke, ihr Lieben, wie viele Betrogene, wie viele, die mit ihren Begabungen nie zum Zuge kommen, wie viele, die ihre Kinder scheitern sehen in ihren Ehen oder gesundheitlich oder im Beruf, kennen diese bohrenden Fragen. Und glaubst du, er kennt sie nicht? Siehst du ihn im Garten Gethsemane, wie er mit Gott ringt um seinen Weg? Papa, bitte, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Er kennt die aufsteigenden Gefühle der Gleichgültigkeit. Für die soll ich mein Leben wegschmeißen? Für diese Menschen? Für diese undankbaren Kleingeister soll ich auf alles verzichten, was aus mir und meinem Leben werden könnte? Glaub doch nicht, dass er diese Fragen nicht kannte und die aufsteigende Wut. Er kennt es alles, die Abnabelung von seinen Eltern kennt er, die Fassungslosigkeit über Judas, den Verräter, die Trauer und die Selbstzweifel, war denn alles nur Täuschung? Ist mein Leben nur eine Lüge, ein Selbstbetrug, ein Fassadenspiel? Glaub mir, nein. Glaub nicht mir, sondern glaube der Schrift, wenn sie sagt, er ist in allem versucht worden wie wir. Und doch so ganz anders. Denn auch wenn er im gleichen tiefen Schlamm gesteckt hat, die gleichen bitteren Becher leeren musste wie du und ich, in denselben schwarzen Löcher geblickt hat, war er doch ohne Sünde, sagt der Hebräerbrief. Ohne Sünde. Will sagen, ohne die Trennung von Gott, die leider so oft bei uns die Folge der Versuchung und des Zweifels ist, nicht? Er war ohne Sünde, will sagen, ohne dass ihn die Bitterkeit bezwungen oder die Wut ganz und gar ausgefüllt hätte. Ohne dass ihn die Trauer völlig übermannt und der Selbstzweifel ihn zerstört hätte. Es ist ein Satz, liebe Gemeinde, ein kurzes Gebet, das er betet und er ruft, das er ruft in der scheinbar furchtbarsten aller Situationen, als er am Kreuz hängt, schreit er ein letztes Mal und betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen ja nicht, was sie tun. Und in diesem Moment wird klar, da ist keine Wut, keine Bitterkeit, kein Hass. Da ist kein Zweifel mehr über die Richtigkeit seines Weges, da ist keine Sünde. Und ausgerechnet der römische, der heidnische Hauptmann erkennt es und spricht es aus. Er ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Weil er das ist, Gottes Sohn, liebe Gemeinde, weil er das ist, ein hohen Priester, der mitleidet mit unserer Schwachheit, der alle unsere Versuchungen wirklich kennt, der uns besser kennt als irgendwer sonst, besser als wir selbst uns oft kennen. Darum ist er der wahre Hohenpriester, der uns zu Gott immer, immer wieder neu in Beziehung setzt, der uns verbindet mit ihm, dem Vater, von dem wir kommen und auf den wir zugehen dürfen. Weil er das ist, kann er uns führen durch die Zeiten der Angst und der Wut und der Traurigkeit und der Bitterkeit. Er weiß, wovon er redet, er weiß auch, wovon wir reden. Und darum drittens, rede du mit ihm. Liebe Gemeinde, bis dahin ist alles nur eine theologische und leider sehr, sehr theoretische Betrachtung. Aber der letzte Vers hier macht daraus eine Handlungsanweisung für den Christen. Eine praktische Aufforderung für die Zeiten der Versuchung. Vers 16. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Gnadenthron treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Wir werden Hilfe bekommen, wann immer wir sie brauchen. Darum, so beginnt dieser Vers, weil das so ist, weil er weiß, wovon er redet, weil er Gottes Sohn ist und darum, weil er weiß, wovon wir reden, wenn wir von der Versuchung reden. Genau darum lasst uns zu ihm gehen. Wissen Sie, die Gefahr ist groß, dass man den Kontakt zu Gott in Zeiten der Versuchung locker werden lässt. Aus Scham, aus Zorn, mit Selbstrechtfertigung oder weil man sich so gut dabei fühlt. Aber gerade dann will er an deiner Seite sein, damit du nicht von deiner makellosen Weste lebst, sondern von seiner Gnade. Lasst uns herantreten zum Thron der Gnade, sagt der Verfasser hier. Lasst uns ins Allerheiligste gehen, zu Gott selbst, an sein Vaterherz. Er wartet dort und zwar nicht nur in den schweren Zeiten, sondern immer. Jeden Morgen wartet er auf dich. Er will nicht die fromme Show vor der Tür. Du musst schon hineingehen. Lasst uns hineingehen, sagt die Bibel. Lasst uns nicht so tun, als müssten wir mit dieser Versuchung selbst zurechtkommen. Lege die Eitelkeit ab und geh hinein. Rede dir nicht ein, dass du nicht hinein darfst mit so einer Versuchung, mit so einer Bitterkeit, mit so einem Hass im Herzen. Als Jesus stirbt, so erzählen die Evangelien, zerreißt der schwere Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste vom Rest des Tempels trennt, von oben bis unten. Und der Thron der Gnade war frei. Geh hinein, geh zu ihm, gerade dann. Und bei ihm wird zweierlei passieren. Etwas sehr Passives und etwas sehr Aktives. Du wirst Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn du Hilfe nötig hast. Nähe ihn nicht wieder zu, den Vorhang vor dem Thron der Gnade, sondern geh endlich hinein zu dem, der weiß, wovon er redet, der aber auch weiß, wovon du redest. Geh hinein zu ihm und rede mit ihm, gerade dann. Und gerade jetzt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.